Eine kleine Bitte vorab. Wenn ihr uns regelmäßig hört, wenn ihr schätzt, was wir hier machen, dann lasst doch gerne eine Bewertung da, dort, wo ihr uns hört. Das hilft uns sehr. Wir machen das nur für euch und für uns natürlich und freuen uns über positive Bewertungen, auch Feedback von euch und eure Fotos, die ihr reinschickt. Die Fotos bzw. die Fotoserien, die wir in Episode 82 besprechen, haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Ruhe. Während Tim eine wundervolle Dokumentation in einem Bochumer Kloster gemacht hat, bringe ich eine kleine Reportage mit. Nicht von hoher See, aber immerhin von der Küste der Adria. Diese Serie bedeutet mir sehr viel, das werdet ihr wahrscheinlich auch dann in dieser Folge hören. Jetzt aber keine Ruhe, sondern unsere Musik. Viel Spaß bei dieser Episode und schön, dass ihr da seid.
What's the story?
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Episode 82. Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Schön, dass ihr wieder zuhört in unserer kleinen, muckeligen Fotografie-Runde. Wir sprechen heute hoffentlich ruckelfrei über zwei ganz tolle Serien. Und ich will gar nicht lange quatschen, denn ich bin heute nicht der Host. Ich mache das nicht mehr. Heute mache ich es auf jeden Fall nicht mehr. Das macht der liebe Alex, der uns zugeschaltet ist. Und ich würde einfach direkt an dich übergeben, Alex. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, David. Ja, herzlich willkommen auch an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo, lieber Tim.
Hallo, alle zusammen.
Herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. David und Tim und ich sind heute am Start. Und da fangen wir doch gleich einfach mal an. Tim. Wie geht's dir? Was läuft momentan bei dir?
Ja, ich habe einen langen Abend hinter mir. Ich durfte gestern arbeiten beim weltbesten Fußballverein. Und das war für mich was Besonderes, weil ich im Rahmen des Spiels einen Fotoauftrag von einem Magazin hatte. Ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber sagen kann. Deswegen so hat thematisch überraschenderweise was mit dem VfL zu tun. Und das ist jetzt etwas, ich habe da was gemacht, was ich so in der Form noch nicht gemacht habe und dementsprechend ist mir das besonders wichtig gewesen alles und ich hoffe, ich habe es vernünftig gemacht, sodass alle damit zufrieden sind, in der Hoffnung, dass ich dann auch mal zeigen kann, dass solche Sachen, dass ich das auch irgendwie hinkriege.
Jetzt bin ich total neugierig, du kannst doch nicht hier irgendwas in den Raum stellen, es umschreiben, aber nicht sagen, worum es geht.
Ja, ich kann das, es ist eine Reportage und da besteht auch aus so einer Porträtstrecke und ich habe, in der Regel ist es ja so, dass ich da gefragt werde nach Fotos, die ich bereits habe und nicht oft Aufträge kriege auf Zuruf, also das heißt, so mach mal das und das. Und das möchte ich aber gerne mehr machen, also nicht nur für das Magazin, sondern generell und deswegen... Ja, es ist halt für mich besonders wichtig, dass das vernünftig gemacht wird und dass die Leute sagen, hey, das ist gut, das freuen wir uns, dass du das gemacht hast und würden das gerne öfter machen, weil das mir Spaß macht und ich das gerne mehr machen möchte. Und deswegen ist das so ein bisschen, ja, so ein Test, Vorstellungs, so kann ich das nicht vergleichen, aber so deswegen ist mir das besonders wichtig und ich habe da Fotos versucht, einfach weil es jetzt passend war für mich, was ich so in der Form nicht so oft mache, also so ein Stil. Und bin ich mal gespannt, ob das so klappt und gut ankommt. Und das war für mich ein bisschen aufregend. Und dann musste ich zwischenzeitlich dann ja auch immer in meine andere Rolle switchen, weil ich als Vereinsfotograf und war tatsächlich ziemlich spannend, dass ich dann gemerkt habe, oh, jetzt habe ich ja irgendwie eine andere Rolle. Auch wenn ich ja eigentlich dieselben Motive oder ähnliche Motive fotografiere, war das tatsächlich... für mich faszinierend, dass ich feststelle, oh, jetzt bin ich ja gerade in eine andere Rolle und muss mich dann erstmal irgendwie sortieren und das war irgendwie eine lustige Erfahrung, auch wenn ich es jetzt gerade nicht so gut rüberbringen kann, wie ich mich da empfunden habe, aber das war spannend. Und das ist tatsächlich, das fällt mir dieses Jahr besonders schwer, weil ich mache das ja schon 2-3 Wochen beim VfL Bochum und ich versuche mir dieses Jahr ganz viele neue Sachen zu suchen, um mich da am Leben zu halten und bei Laune zu halten. Und deswegen war das jetzt besonders schön, da nochmal irgendwie was Neues zu machen und wieder neue Sachen zu entdecken in meinem Wohnzimmer. Und jetzt bin ich wieder für die nächsten 10 Jahre top motiviert.
Ja, ich muss David beipflichten, das war schon ein bisschen kryptisch. Also, aber nichtsdestotrotz hört sich das nach einem spannenden Pilotprojekt an. Und hast du da irgendwie ein Datum parat, wann das eventuell erscheinen könnte?
Also es ist kein Pilotprojekt, es ist nur für mich. Ich habe was Neues versucht und das ist halt ein gängiges Modell und das ist halt einfach so eine Reportagestrecke, die da wird über etwas, was mit dem VfL zu tun hat, was geschrieben und es wird dann mit meinen Fotos dann bebildert. Wahrscheinlich ist es auch kein Problem, das thematisch zu sagen, aber ich möchte jetzt nicht da irgendwie was falsch machen. Nee. Deswegen sage ich das jetzt, also es ist jetzt kein großes Pilotprojekt und ich glaube, dass das tatsächlich vielleicht in der nächsten Monat vielleicht erscheinen wird.
Ja, gut. Ja, ich bin da auch sehr ähnlich. Ich rede eigentlich auch nicht gerne über ungelegte Eier. Von daher ist das schon ganz, von mir aus auf jeden Fall verständlich.
Außerdem muss man ja auch einen Spannungsbogen aufbauen, ne?
Absolut.
Für absolut. Teil 2 und 3.
David.
Ich sag mal so, die Hörer und Hörerinnen da draußen werden es wahrscheinlich vor Episode 100 hören. Da bin ich sicher.
Ja, oder gar nicht, dann habe ich verkackt.
Wer weiß, bei dem Tempo, was du vorlegst, David, mit den Gästen, kann das relativ schnell passieren.
Ja, das stimmt.
So schnell kriegen wir die 100 nicht voll. Also dieses Jahr auf jeden Fall, da bin ich sehr sicher. Ich habe auch schon ein paar schöne Gespräche für Episode 100 geführt, was wir da machen wollen und werde euch da als Podcast-Crew natürlich auch noch demnächst einmal abholen und mit euch darüber sprechen. Aber ja, also ich hoffe selber aus Eigenschutz, dass es noch mindestens 20, 30 Wochen dauert, weil so schnell kriege ich es halt auch nicht hin.
Alles nicht organisiert. Ja, das hört sich sehr spannend an. Freue ich mich auch schon drauf. Ja, aber David, da wollte ich gerade ansetzen. Was läuft bei dir? Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Wir zeichnen heute am Ostermontagabend auf. Ja, ich habe das komplette Osterfest durchgearbeitet bei der Sportschau. Meine Familie ist gerade noch in Holland am Meer campen. Ich war 3 Tage dabei, bin dann von Holland nach Köln direkt gefahren. Und die 3 Tage waren relativ kurz. Aber ich habe wirklich in diesen 3 Tagen einfach auch mal gar nichts gemacht. Nur ganz wenig Fotos irgendwie, obwohl ich das ja eigentlich auch immer sehr genieße. Aber ich habe gemerkt, also ich hatte die Fuji mit und die Leica und ich habe mit der Fuji mit dem neuen 18mm Objektiv so 20, 30 Fotos gemacht. Die Leica hatte ich, glaube ich, gar nicht in der Hand. Und das war aber auch völlig in Ordnung, weil ich wirklich einfach die Zeit genossen habe mit meinen Kindern und meiner Frau. Meine Schwiegereltern waren noch dabei oder sind noch dabei. Und ja, das war wirklich, wirklich cool. Im Zelt bei muckeligen 9 Grad. Ich meine, Alex, ich brauch dir davon nichts erzählen, im hohen Norden von Kälte und draußen sein. Aber das war schon cool und eine coole Erfahrung. Dann auch, einen Tag hat es komplett geregnet, dann in diesem Zelt sein zu müssen und auf engen Raum und so. Hat auf jeden Fall den Kopf ein bisschen durchgepustet und das war sehr, sehr schön.
Ja, das kenne ich, im Zelt zu sein und dann sie den einen Tag um die Ohren hauen, das geht, das ist interessant. Also auf jeden Fall finde ich es auch mal ganz spannend, vor allem mit den Kindern an Karten spielen und so weiter. Darf ich fragen, wo ihr da wart, genau, in Holland?
Kalanshoog oder so heißt das, glaube ich. Das ist ein Campingplatz in der Nähe von, also hinter Amsterdam auf jeden Fall, nordwestlich von Amsterdam. Alkmaar ist in der Nähe und ja. Wir hatten Fahrräder mit, sind dann auch mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend gefahren und so. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
Ja, Niederlande, immer wieder schön. War ich auch jetzt auch schon länger nicht mehr, leider.
Voll schön, ja.
Und hast du noch irgendwie fotografentechnisch, was jetzt als nächstes bei dir kommt?
Ich habe tatsächlich gerade eine Strecke veröffentlicht. Mojo hat, also unsere befreundete Klamottenmarke aus Hamburg, aus St. Pauli, hat wieder einen coolen Drop gehabt. Und diesmal mit einer Collab, die dem André, das ist der Besitzer von Mojo, die ihm besonders wichtig war, nämlich mit dem FC St. Pauli. Und das fand ich schon einfach mega, mega krass, dass die einfach irgendwie eine Kollaboration haben und war dann natürlich auch heiß auf die Mode, wie es aussieht und auf die Pieces. Und das ist natürlich auch super begehrt, die Ware. Und trotzdem hat André mir 2 Sachen zugeschickt, damit ich spontan auch noch ein paar Fotos machen konnte. Und das spontan trifft es tatsächlich wirklich komplett. Meine liebe Freundin Darlene war super spontan bereit, in Wuppertal einfach mal irgendwie in die Klamotten zu hüpfen. Und wir haben kurz bevor ich dann wieder zur Sportschau musste, ich weiß gar nicht, 25 Minuten geshootet und es war so witzig, weil es einfach echt so, hey, na, so, zieh das mal bitte an und jetzt gehen wir sofort hier hin und ja, am Ende sind aber irgendwie ganz coole Bilder dabei rausgekommen. Ich bin ganz happy darüber, André auch, und die haben wir heute tatsächlich auch mit Mojo zusammen geteilt. Und wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr das euch anschauen wollt, dann könnt ihr gerne in die Shownotes gehen oder, wie Tim sagt, in die, wie haben wir es genannt? Sendungshinweise, glaube ich, ne? War der richtige
irgendwie
Begriff.
So, ja. Genau.
Genau, ihr könnt in die Sendungshinweise unten gucken. Da findet ihr die Links zu allen Fotos, die wir heute besprechen, zu allen Serien und unter anderem auch zu unseren Freunden von Mojo. Und ja, das hat mich zuletzt umgetrieben. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ich habe zwei Fragen, David. Und zwar 25 Minuten.
Ja.
Das geht. Offensichtlich, ja, aber...
Das geht.
Das ist nicht normal, oder?
Nee, ich hatte bei Instagram mal so rumgefragt, yo, Wuppertal, wo sieht's bei euch so ein bisschen aus wie Kiez, wie St. Pauli? Und der liebe Nils hat mir geschrieben, einer meiner Teilnehmenden aus dem Lissabon-Workshop, pass auf hier, Elberfeld und keine Ahnung, die und die Straße, schau mal. Und dann habe ich ein bisschen bei Google Street View geguckt und dann habe ich direkt mir einen Spot rausgesucht und habe gesagt, pass auf, die Straße wird's so. Diese Häuserschlucht gefällt mir gut, die sieht so ein bisschen kiezmäßig aus. Und dann haben wir uns dort getroffen und haben dann wirklich irgendwie von dort aus 2-3 Shots in die eine Richtung. Dann sind wir noch so ein altes Gebäude entlang gegangen, haben da noch ein paar Fotos gemacht und das war wirklich Fließbandarbeit sozusagen. Hat uns beiden auch echt viel Spaß gemacht, weil wir, also vor allem Darlene hat gemerkt, wie stramm ich durchziehe sozusagen, aber sie ist ja auch einfach so cool und so locker damit, dass sie auch einfach abgeliefert hat und das geht schon klar. Ich habe ihr aber auch gesagt, dann beim nächsten Mal ausgeruhter und dann sprechen wir auch ein bisschen mehr miteinander und dann gehen wir vielleicht auch noch einen Kaffee trinken oder so. Aber in dem Fall war es einfach wirklich abliefern.
Und was sind für dich jetzt die Vorzüge? Stramm durchs Programm rennen oder lieber ein bisschen mehr Zeit?
Lieber viel mehr Zeit, tatsächlich. Also gar nicht so für so ein Kampagnen-Shooting, das... Weiß ich nicht, das wäre egal gewesen, ob wir das jetzt auch noch 2 Stunden gemacht hätten. Ich hatte nur eine Jacke und ein T-Shirt. Insofern ist das dann auch relativ schnell auserzählt, die Geschichte mit den Pieces sozusagen. Aber für ein Shooting mag ich es lieber, wenn man irgendwie auch gemeinsam irgendwo lang geht und wir ins Gespräch kommen und nicht nur ich derjenige bin, der sagt, hey, hier ist cool, lass uns mal hier was machen, sondern wenn das dann auch von der Person kommt, mit der ich dann shoote, also wenn dann einfach so ein Vibe entsteht in einem Shooting, finde ich viel, viel schöner und viel entspannter und viel lockerer und die Fotos werden dann auch anders, sage ich mal.
Ja, super. Meine zweite Frage hattest du auch schon automatisch beantwortet. Warum Wuppertal? Jetzt weiß ich's. Gut.
Genau.
Das zweite St. Pauli. In Nordrhein-Westfalen.
Ja, nee. Nee, die Darlene kommt da aus der Ecke und deshalb, und es liegt auf dem Weg nach Köln. Insofern war das einfach passend.
Alles klar. Ja, ich kann kurz von mir erzählen. Ja, ich habe viel gearbeitet vor den Sommerferien, wollte ich sagen. Aber die kommen jetzt auch auf uns zu. Auch vor den Osterferien von der Schule und habe jetzt auch eine Woche frei gemacht. Habe auch so wie du, David, nicht nur 3 Tage, sondern jetzt dann 8 Tage nichts gemacht. Nichts, bisschen fotografiert, versucht rauszukommen. Das Wetter ist dementsprechend wieder gut, weil ich doch schon ziemlich eingebunden war in der Arbeit die letzten Monate und das habe ich dann auch schon ziemlich gespürt. Von daher ist es auch schön, jetzt wieder mit euch hier abzuschnacken. Für mich geht's am Samstag nach Spanien. Ist auch eine berufliche Reise, aber ich habe mir ein, zwei Tage, nehme ich mir auch noch frei dort, um an etwas die Gegend zu erkunden. Und da habe ich auch direkt eine Frage an euch, beziehungsweise brauche ich eine Inspiration. Ich weiß nicht so recht, was ich kameramäßig mitnehmen soll, weil ich bin mittlerweile, ich hatte ursprünglich vor, meine richtige Kamera mitzunehmen, um vernünftig zu fotografieren. Aber jetzt bin ich davon weg und möchte eigentlich nur analog fahren. Das heißt, eine 35 mm mitnehmen und einfach nur mich damit treiben lassen und ohne Druck irgendwo zu fotografieren. Ich habe natürlich beforehand einiges recherchiert, wo wir da sind, was wir machen und so pipapo, aber ich habe momentan irgendwie nicht so Lust auf diesen Druck, diesen Erfüllungsdruck, den ihr wahrscheinlich auch kennt, wenn man irgendwo hinfährt. Ich muss das jetzt fotografieren, ich muss dahin und da noch ein Auto mieten. Und davon bin ich jetzt weg und ich bin jetzt so zwischen, ich nehme einfach eine kleine Kamera mit oder ein kleines Kamera-Equipment oder eben halt nur analog auf Film. Mir gefällt die zweite Idee bis jetzt am besten, aber wie seht ihr das?
Tim wartet höflich ab, bis ich was sage.
Dann ja, tatsächlich. Also aufgrund dieses Delays dachte ich, lasse ich jetzt mal vor.
Ja, okay. Also erstmal die Frage, unabhängig davon, was die Antwort auf deine Frage ist, würde mich gleich noch interessieren, wohin du nach Spanien fliegst. Was dein Vorhaben angeht, finde ich das, was dein Bauchgefühl dir sagt, ist genau das Richtige, was du machen wirst. Also ich bin grundsätzlich sowieso ein Freund davon, sich zu reduzieren, was das Equipment angeht. Das sage ich jetzt auch all meinen Paris-Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die fragen auch, was sollen wir noch mitnehmen und wie viel Kameras und Drohne und dies und jenes. Und am Ende ist es einfach so, nimmt einfach nur eine Kamera und ein Objektiv mit. Wir haben einen Vogtländer-Koffer vor Ort, da könnt ihr eh noch testen an Objektiven. Aber genau das, was du sagst, dieser Druck, den man sich selbst macht, dann habe ich noch eine Telelinse dabei, da habe ich noch einen Weitwinkel, da habe ich noch dies, dann nehme ich noch eine analoge Kamera mit. Und am Ende, entweder lässt du die Hälfte des Equipments unausgepackt im Rucksack und dann ärgerst du dich, dass du es mitgenommen hast, wobei das ist dann wurscht. Oder, viel schlimmer, du zwingst dich dann, das noch mitzunehmen und dann doch nochmal zu wechseln und fühlst es aber eigentlich gar nicht. Also mach dich frei, mach genau das, was du möchtest. Es ist ja genau dasselbe, was wir hier immer auch sagen mit den Objektiven. Wenn du lange mit 35 mm geshootet hast, dann mach die mal ab und nimm einfach mal die 16 mm drauf oder die 85, um dann einfach auch dein Auge, dein Kopf, dein Blick zu trainieren, um mal was anderes zu machen, um dich selbst wieder zu inspirieren. Und wenn deine Inspirationsquelle jetzt ist, analog zu fotografieren, mega geil, do it.
Ja, ich kann ja kurz anmerken, bevor Tim einschwenkt. Es geht nach Andalusien, nach Spanien, also Sevilla. Und die Umgebung und schön. Vielleicht noch Cadiz und südlich davon.
Da waren wir mit dem VfL, das ist schön. Besonders Gibraltar fand ich cool, tatsächlich. Naja, ich habe darüber nachgedacht, als du das gesagt hast, Urlaub macht man ja, du machst das mit Begleitung, ne? Oder bist du alleine unterwegs?
Naja, die paar Tage, die ich alleine bin, bin ich dann auch alleine unterwegs. Das okay. Habe ich auch absichtlich so gewählt. Wir sind in einer etwas größeren Gruppe mit meinen Arbeitskollegen unterwegs. Wir sind dann die ganze Woche zusammen, besuchen mehrere Städten dort. Aber ansonsten bin ich auch allein. Ich wollte eigentlich, habe mir bestimmte Spots schon rausgesucht, habe gedacht, da fahre ich nochmal hin, weil ich es auch einfach nur sehen will. Aber dafür habe ich jetzt auch Abstand genommen, weil es ja auch wahnsinnig teuer geworden ist. Und ich habe das hin und wieder mal gemacht, für eine kurze Zeit irgendwo hin zu rasen mit dem Auto, sich da ein paar Stunden zu verbringen oder meinetwegen auch einen Tag. Aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf.
Ja, ich habe da tatsächlich am Anfang ein bisschen, also als du angefangen hast, habe ich drüber nachgedacht. Ich fahre ja nicht so weit weg in Urlaub. In der Regel fahre ich ja leider immer nur in die Niederlande. Fahre dann auch oft in Städte und sage, ich möchte jetzt hier Fotos machen. Und dann ist der Druck bei mir, den ich mir selbst mache, so groß, dass ich meist kein einziges Foto mache. Und mir ist das aufgefallen, da habe ich jetzt drüber nachgedacht. Und dann war ich dieses Jahr mit einem Freund in Amsterdam und dann mache ich sowieso keine Fotos, weil ich dann denke, ich müsste dem Freund dann auch gerecht werden und dann ist das eh für mich ganz kompliziert. Und dann war das Licht aber so schön und dann habe ich gefragt, ob ich jetzt mal einmal eine halbe Stunde für mich haben kann und das war die schönste halbe Stunde im Jahr für mich, weil ich einfach total ungezwungen mit der Kamera und einfach so, wie es da gerade war und ich habe alles gesehen und war dann total im Moment. Also was ich damit sagen wollte, ich kann mir die Sachen da, so wenn man sich da so selbst was vornimmt und unter Druck setzt und dann hast du irgendwie noch die Variable, oh, welches Objektiv nehme ich und analog, da muss man ja auch immer ein bisschen mehr gucken als mit einer Digitalkamera, ist jetzt so, würde ich jetzt für mich sagen, so viele Variablen wie möglich zu streichen, dass du da auch Spaß hast und das genießen kannst. Deswegen eine Linse und dann Abfahrt.
Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich meine, es geht ja auch ein bisschen um Wildlife, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir auch ein bisschen Wildlife sehen, aber das ist auch nicht mein Ziel mit der Fotografie und bei Wildlife reichen auch ein paar Stunden sowieso nicht und die Chance, dass ich da irgendwie einen vernünftigen Shot hinkriege für die eine Telelinse, die ich da mitschleppe, die ist einfach zu gering, dass ich es machen würde. Von daher, ja, die Antwort konnte ich mir natürlich, oder habe ich mir auch natürlich auch schon selber gegeben, aber es tut trotzdem mal gut, das von Leuten vom Fach zu hören.
Oh, damit, wir wurden geadelt.
Wow.
Ihr wisst ja, wie ich das meine. Gut, apropos vom Fach. Hier geht es um Fotografie und Bilder. Wir haben wieder eine normale Sendung am Start, heute ohne Gäste, nur wir drei. Wollen wir zur ersten Serie kommen? Was haltet ihr davon?
Voll gerne.
Jawohl.
Voll gerne. Und zwar ist die erste Serie von Tim. David, hast du Lust? Es geht um die Serie. Möchtest du ein bestimmtes Foto vielleicht beschreiben? Leg einfach mal los.
Tim war wieder in Bochum unterwegs und ich habe vorhin noch länger darüber nachgedacht, wie ich das finde, dass Tim diese Fotos macht. Spoiler, fantastisch, aber wäre Tim in einer anderen Stadt, würde es mir leichter fallen zu sagen, das inspiriert mich so sehr, ich würde das auch gerne in der Stadt machen, in der ich wohne. Ihr hört daraus, Tim macht das in Bochum, ich bin in Bochum. Das heißt, Tim macht das in unserer Stadt. Und das ist aber auch völlig in Ordnung für mich, weil Tim das um Längen besser macht, als ich es jemals machen könnte. Das nur vorweggeschickt. Tim hat wieder jemanden in Bochum besucht und eine Reportage gemacht. Wir haben ja neulich, ich weiß gar nicht, in welcher Folge es war, über die Tierärztin gesprochen und über den Grafiker, die Tim besucht hat und deren, ja, Tagesroutine, Leben, wie auch immer, er so ein bisschen reportagemäßig begleitet hat, und die Bilder fand ich schon fantastisch. Und jetzt war Tim ein paar Tage, das musst du mir nochmal genauer erzählen oder uns, wie das für dich war, und also erzähle ich gleich oder erzählst du gleich, im Kloster in Bochum-Stiepel. Unweit von mir übrigens, also im Bochumer Süden. Und er hat dort, wie das Tim eben so macht, ganz gefühlvoll, liebevoll, detailliert, ruhig, mit unglaublichem tollen Blick und wunderbaren Momenten das Leben dort in diesem Kloster festgehalten. Momente einfach dort gezeigt. Also es gibt zwei Instagram-Postings dazu, zwei Serien-Slider. Ich habe mir den zweiten jetzt rausgesucht. Da hat er Pater Alban begleitet. Der lebt dort als jüngster Mönch in dem Kloster. Das kann vielleicht Tim gleich auch erzählen. Und in dieser Serie gibt es das, ich weiß gar nicht, vierte, fünfte, sechste, siebte Bild. Das siebte Bild. Das ist ein Foto, was mich komplett geflasht hat, wo ich gedacht habe, wie toll Tim das wieder eingefangen hat, ist einfach fantastisch. Man sieht auf diesem Foto eine Tür von schräg fotografiert. Man sieht durch die Tür eben diesen Pater Alban. Er steht dort, ich weiß nicht, in der Nähe eines Altars wahrscheinlich, in irgendeinem Bereich, wo gebetet wird. Er hat seine weiße Kutte an, hat ein Gebetbuch in der Hand, ist gerade mitten dabei, irgendwie etwas zu sagen wahrscheinlich, etwas zu beten, vorzubeten, ich weiß es nicht genau. Tim ist an der Stelle außerhalb dieses Raumes fotografiert durch die Tür. Die Tür hat auch keinen, also das ist ein Türrahmen, es ist eine offene Tür. Man sieht eine weiße Wand, an dieser sehr weißen Wand hängt ein Gemälde von Maria und dem Jesuskind an der Wand, was so die, auch den Blickwinkel Richtung Tür, Richtung Pater Alban hat. Und dieses Bild ist so ein ganz wunderbares Reportagefoto, wo ich sage, da musst du auch erstmal irgendwie drauf kommen und dann musst du auch da sein und das so sehen und fühlen und entdecken und festhalten. Also dieses Foto habe ich ganz, ganz fantastisch empfunden, ganz toll empfunden. Und wenn man noch weiter vorgeht, gibt es noch ein weiteres Foto, zwei Bilder davor. Da sieht man ein Kirchenschiff, ein Altar aus dem Mittelgang fotografiert, was per se dann auch eine starke Symmetrie hat mit Bänken links und rechts und vorne vorm Altar sieht man von hinten Pater Alban, wie er vor diesem Altar steht, und man sieht die großen Kirchenfenster und ein unglaublich symmetrisches Bild. In diesem Foto sitzt rechts ein Mensch in der Bank, in der ersten oder zweiten Reihe. Auf der linken Seite setzt sich gerade jemand oder steht gerade jemand auf. Und auch das Bild ist einfach ein ganz, ganz tolles, schönes Foto. Und die ganze Serie zeigt aber auch nochmal, wie Tim dann, und das passt ganz gut zu deiner Frage vorhin, Tim, lieber mehr Zeit oder lieber schnell, schnell, wie viel Zeit Tim da investiert hat und wie viel Momente er erlebt hat und dann auch festgehalten hat. Also ganz, ganz großartige, beeindruckende Serie. Auch da gibt es dann irgendwie einen Gebetszug mit Messdienerinnen vorweg, mit Weihrauch, und der Weihrauch, ach, es ist einfach ganz, ganz viele tolle Fotos, die ich sehr, sehr feiere, und ich freue mich auf all das, was Tim noch macht, und hoffe, dass Tim nicht verrät, was er sonst noch irgendwie in der Planung hat, und sondern mich einfach überrascht mit Veröffentlichung von weiteren grandiosen Serien, die in unserer Stadt stattfinden. Du hörst, ich schwärme, ich kann nicht mehr sagen, als ich liebe es sehr, ich finde es ganz, ganz großartig und freue mich mega, dass du unserer Stadt, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber dass du so einen Blick auf unsere Stadt hast, auf die kleinen Dinge, auf die großen Dinge, auf die speziellen Momente. Ja, Punkt. Alex. Ja. Ich leg das Mikro mal weg.
Jede Stadt kann sich nur glücklich schätzen, einen Fotografen wie Tim in da sein Zuhause zu haben. Ja, absolut. Also die Lichtsetzung, die ist mir als erstes aufgefallen, wie Tim mit dem Licht gearbeitet hat. Und das hat mich auch sofort eingefangen. Durchweg, durch alle Fotos durch. Wenn du mal drauf achtest, wo das Licht herkommt, wie es gesetzt ist, wie es eingefangen ist, plus seine Symmetrie und Linienführung, die er... ja, für die ich ihn auch sehr, sehr liebe und feiere in seinen Fotos. Ist einfach grandios. Meine persönlichen Favoriten sind das zweite und auch das dritte Bild. Hauptsächlich des Lichtes wegen, denke ich mal. Zumindest fühle ich es da sehr stark. Also das zweite ist Pater Alban relativ isoliert in einem hellen Schein vom Licht von der Seite. Ich weiß nicht, ob es Tageslicht ist oder was anderes. Kannst du ja gleich nochmal erzählen. Also unheimlich starke Farben und Hintergrund, die Säulen, die Texturen sind noch zu erkennen. Und dann eben auch dieses dritte Bild durchs Gang, durch den Foyer mit auch etwas Storytelling. Zumindest denke ich, dass er dort auf die Uhr guckt und irgendwo hin muss. Und aber auch, wie das Licht wieder dort einfällt und Schatten wirft und alles in einem etwas goldenen Glow daher strahlen lässt. Einfach phänomenal. Also ich habe diese Serie und auch die vorherige natürlich auch gesehen. Und ja, war wieder hin und weg, wie du das schaffst und wie vor allen Dingen auch dieser Job zustande gekommen ist, das würde ich gerne mal wissen.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die lieben Worte, ihr zwei. Es ist tatsächlich so, dass ich ja so ein Mensch bin, der, wenn man was macht, dann immer denkt, ach, das ist alles scheiße und kacke und warum mache ich das auch und wie, für wen und wieso und was soll das alles? Und dann freut es mich, dass das dann tatsächlich... dass es dann Menschen gibt, die das gut finden. Der Job ist zustande gekommen, weil ich es wollte und da genervt habe. ich bin da mit meinem Hund spazieren gegangen, ist ein wunderschönes Gelände, und habe nach einem Vorgespräch gefragt und bin dann mal bewusst zum Kloster hingegangen und habe dann mit dem Prior, das ist dann der Oberste dort in dem Kloster, habe mit dem gesprochen, und ich habe, glaube ich, noch nie im Leben so einen Moment der inneren Ruhe empfunden, weil es alles sehr akkurat, alles ruhig, und es war irgendwie so ein Gefühl, und das war total schön. Und es war mal schon seit Jahren habe ich so diesen Wunsch, einmal Teil eines Klosterlebens zu sein, weil es all das verkörpert, was ich nicht habe und bin, weil ich bin ein unglaublich gestresster, hektischer, unruhiger Geist. Und das ist ja ein kompletter Gegenentwurf zu dem, wie ich so bin und lebe. Und deswegen wollte ich mich mal drauf einlassen. Muss vorweg sagen, dadurch, dass ich da zum Arbeiten war, habe ich dann doch immer was gemacht und eigentlich das nicht erfüllt. Aber falls ich es gleich vergesse zu sagen, ich kann das jedem mal empfehlen, sich darauf einzulassen. Gerade in Bochum gibt es die Möglichkeit, dort zu nächtigen für einen Preis, der, ich habe da was von 55 Euro gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Und es ist wirklich, also das ist wirklich, wirklich toll da. Und man kann dann halt auch an den Gebeten in der Kirche auch teilnehmen und sich das angucken. Die sind auch öffentlich. Man kann auch da teilnehmen und sich das angucken, wenn man da nicht residiert. Und es war für mich von dahingehend eine super, super spannende Erfahrung, weil man ja A, in ein neues Leben kommt und erstmal die Geflogenheiten lernen muss. Was darf man, was darf man nicht? Und dann habe ich natürlichen Respekt vor der Kirche und vor den Abläufen da. Und darf man in der Kirche, was darf man da fotografieren? Wie fotografiert man? Wo stört man? Wie stört man die Mönche? Was darf ich? Und das war so ein ganz vieles immer austesten und austarieren, was möglich ist und was nicht. Und der Pater Alban, das war für mich nochmal eine ganz spezielle Herausforderung, weil der mich sehr, sehr hart eingeschüchtert hat, weil ich den als super intelligent wahrgenommen habe. Und ich fand den total spannend und ein ganz toller Mensch, aber der hat mich richtig eingeschüchtert. Also, weißt du noch so, als ich da angefangen habe, mit denen zu sprechen, die ersten Sätze, dann dachte ich, oh, der ist mir kilometerweit überlegen. Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge gerade, oh Gott, also ich habe eh immer eine Schwierigkeit mit Menschen, bei denen ich denke, uiuiui, und bei ihm, da war ich, so, da hatte ich schon einen schwierigen Stand für mich, und dann ist mir das schwer gefallen. Und er hat auch, dann habe ich ihm gesagt, was ich so für Ideen habe, und dann hat er auch gesagt, ja, Selbstdarstellung ist nicht unseres, das läuft halt diametral zu dem, wie wir hier leben wollen im Kloster, und das machen wir nicht. Er hat das tatsächlich auch so ausgedrückt, so, wer sich hier selbst darstellt, das gilt als gescheitert. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn da jetzt mit um? Und darf ich jetzt überhaupt irgendwie ihn fotografieren und wie? Und also in dieser Eingeschüchtertheit war das, und diesen ganzen neuen Geflogenheiten und Regeln und alles sehr, sehr, sehr diszipliniert, und diese Bilder im Kopf, die man so hat aus alten Hollywood-Filmen, so Der Name der Rose, wo wirklich alles so sehr, sehr antiquiert. Und so bin ich dann da reingegangen und war echt, also ich habe vor keinem Job, den ich bis jetzt gemacht habe, so viel Respekt gehabt wie vor allen, also auf allen Ebenen. Und abschließend muss ich sagen, dass ich selten in so einer herzlichen Runde war wie da. Das war so toll. Ich war am Samstag jetzt nochmal zur Ostermesse, weil ich dazu eingeladen wurde, und wurde nochmal herzlich empfangen. Und ach, wie schön, ach, Herr Kramer, wie toll, dass Sie nochmal da sind. Es war so nett und schön vor Ostern und alle mit einem Lächeln und richtige Wertschätzung. Das war ganz, ganz toll. So, jetzt habe ich noch nichts zu den Bildern gesagt, aber ich möchte gerne nochmal Werbung machen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und der Pater Alban hat zum Schluss was Schönes zu mir gesagt. Er hat gesagt, Herr Kramer, ich finde es ganz, ganz toll, dass Sie auch mal in eine andere Welt eintauchen und sich damit befassen und sich die Zeit dafür nehmen. Und das möchte ich auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt kann ich gerne was zu den Bildern sagen. Oder
darf ich kurz einmal eingrätschen, bevor du zu den Bildern kommst, weil mich das auch echt brennend interessiert. Und ich auch aus eigener Erfahrung ganz lange zurück und was ganz anderes. Aber wie war denn dein Tagesablauf? Also musstest du oder durftest du an allen Sachen teilnehmen, die dort stattfinden? Wie ist das, wenn du dort im Kloster bist? Bist du dann eher ein Gast und machst, was du willst, bist auf deinem Zimmer und liest? Oder bist du dann auch angehalten, an Messen teilzunehmen, Vorbereitungen, an Gebetsrunden, an Bibelrunden, was auch immer? Ich frage das deshalb, weil, das nur ganz kurz, ich war in der Schule in Taizé, das ist ein Wallfahrtsort, ich glaube in Südfrankreich. Dort waren wir mit den Leuten, die da mit hin wollten, wie so eine Art Klassenfahrt. Und es war im ersten Moment, Jugendliche, die gehen dann dahin und denken, cool, ja, dann kann man da irgendwie Mädchen kennenlernen und mal irgendwie Bierchen trinken oder was auch immer. Es war aber irgendwie ganz anders, weil man ist dann in dieser ökonomischen Gemeinschaft, man kriegt Aufgaben, man also hat dann irgendwie Küchendienste oder Nachtwache oder muss irgendwelche Gebets- oder Bibelrunden mitführen oder sowas.
und ist dann zu 3 oder 4 Messen am Tag. Freiwillig kann man da hingehen und die sind nicht so, wie wir das von der katholischen Kirche kennen, mit einer Predigt oder so, sondern wird halt auf allen Sprachen, also wird hauptsächlich gesungen und meditiert und das aber dann immer auch auf allen Sprachen, die es gibt sozusagen. Und das ist einfach, war für mich, der mit ganz anderen Gedanken dahin gegangen ist, so meditativ, dass ich lange, lange, lange danach immer noch wieder mal einfach so Taizé-Lieder gehört habe, um wieder in diesen, in dieses, ich will nicht spirituelle, aber in dieses Meditative zurückzukommen, was mich komplett runtergeholt hat. Und deshalb interessiert es mich, ob das da ähnlich ist oder wie so da dein Tagesablauf dann war, fernab der Fotografie dann.
Ja, also erstmal, wie du dir vorstellen kannst, wird da nicht so viel geredet. Da muss man immer so auf Gesten und Mimiken achten. Und dann wurde mir dann halt signalisiert, also mir wurde das erstmal erklärt, wann was stattfindet, in lateinischen Begriffen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt was ist und was das heißt. So, dann ist das, dann ist hier komplett und dann ist das Salve Regina und dann ist, okay, ja, cool. Und also ich habe mir die Uhrzeiten gegeben, ich habe mir gedacht, okay, Uhrzeit wann und wo. So, und dann war das für mich war ein ziemlich spannender Moment, wo ich dann das erste Mal dann mit reingebeten wurde in sozusagen, was ich jetzt so wahrgenommen, ins Kloster direkt, also nicht in so die öffentlichen Räume. Und das eine Foto, was du beschrieben hast, das war dann nochmal so ein, ja, so ein weiterer Raum, wo nach dem Mittagsgebet nochmal eine andere Form von Gebet stattfand und dort dann noch eine Lesung gehalten wurde und dann der Prior auch nochmal sozusagen das Wort des Tages nochmal an die Mönche gerichtet hat und da durfte ich dann mit und dann durfte ich mit zum Essen und das war die so eine spannende Erfahrung. Zum einen, weil mir dann nochmal bewusst geworden ist, was für ein toller Ort und für ein tolles Event dieses gemeinsame Essen ist, dass man dann auch mal mit im Austausch mit anderen kommt und generell mal so in einen richtig guten allgemeinen Austausch kommt. Und gerade in so einer Zeit, wo Begegnungen immer weniger werden, finde ich, sollte man dieses Essen, dieses gemeinsame Essen mit Familie oder Freunden viel bewusster und viel mehr zelebrieren. Das ist mir da so richtig aufgefallen. Und auch so diese ganzen Strukturen und Regeln, die die da hatten und den Umgang, das war einfach so herrlich. Also ich muss da jeden Tag nochmal, entdecke ich da neue Sachen. Das hat mir so viel gegeben. Aber tatsächlich, die haben einen sehr, sehr geregelten Tagesablauf. Da, wir haben angefangen, morgens wurde um 6 Uhr dann halt schon gebetet. Und ich bin um 5 Uhr aufgestanden und bin dann rausgegangen und habe dann so erlebt, wie da die Sonne aufging. Und ich war lange nicht so glücklich. Also es war wirklich schön, da die Sonne aufzugehen und es war absolut herrlich. Ich war total glücklich. Für 5 Minuten, dann war ich komplett fertig, weil es einfach viel zu früh war für mich. Aber diese 5 Minuten, die waren toll. Und dann bin ich dann halt in die Kirche. Gott sei Dank für so Leute wie mich haben die dann morgens auf Deutsch gebetet. Der Rest fing, glaube ich, war Latein. Aber morgens konnte ich dem noch folgen. Ja, und dann sind die dann in der Kirche und beten dann erstmal eine sehr, sehr lange Zeit. Und das finde ich ganz schön herausfordernd, früh am Morgen dabei halt konzentriert zu bleiben. Aber da ziehe ich sowieso den Hut vor. Und das ist das, was ich da am meisten gelernt habe und was mich sehr inspiriert hat, ist halt diese Geduld und diese Ruhe, die da gelebt wird. Und das ist ganz, ganz spannend. Und ja, feste Abläufe, feste Regeln, feste Strukturen und morgens, mittags, abends wird gebetet.
Ich finde das ganz toll, um nochmal auch die Brücke zu Taizé zu schlagen. Ich war nicht nur in Taizé selbst, sondern auch in Budapest um Silvester. Das ist auch wieder etliche Jahre her, als der Euro eingeführt wurde. Wann war das?
99, 2000 irgendwie sowas.
Ja, kann wohl sein. Auf jeden Fall, als der Euro eingeführt wurde, waren wir über Silvester in Budapest beim Taizé-Treffen. Das hat jedes Jahr in irgendeiner großen Stadt stattgefunden, in der es ja eine große Messe gab. Also nicht eine Messe im Sinne von kirchlicher Messe, sondern eine Ausstellungsmesse, um einfach die Massen an Menschen irgendwie unterzukriegen. Und dort waren wir dann. Und was ich mir bis heute, und das ist wirklich schon lange, 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 lange her, bis heute immer wieder versuche zurückzurufen, und deshalb finde ich das so schön, was du sagst, dass du da so von zehrst, auch wenn das jetzt gerade noch nicht so lange her ist. Ich habe es damals wahrgenommen, dass wir, also in Budapest waren dann halt auch 100.000 Menschen aus aller Welt dort für dieses Taizé-Event oder Taizé-Treffen. Und egal, ob die U-Bahn brechend voll war oder du den Bus verpasst hast oder irgendwo in einer Schlange gestanden hast, die Leute hatten alle ein Lächeln auf den Lippen. Es gab kein morgens Berufsverkehr, Pendler, alle gucken auf ihr Tablet und sind schlecht gelaunt und niemand guckt sich an und wenn, dann nur mit runtergezogenen Mundwinkeln, sondern dort hast du nur Lächeln in den Begegnungen bekommen. Das habe ich mir, bis heute versuche ich mir das zu bewahren. Ich weiß, dass ich das nicht immer schaffe, aber ich versuche Menschen einfach ein Lächeln zu schenken. Denn das ist so eine einfache Geste, um jemanden, ich weiß nicht, ob glücklich machen, zu hochgestochen wahrscheinlich, aber einen schönen Moment zu schenken und zu sagen, ach Mensch, guck mal, das weißt du, was mir heute in der Bahn passiert ist? Da war ein Typ mit einer großen Nase und der hat mich einfach angelächelt und mir einen guten Morgen gewünscht oder was auch immer. Und das finde ich so wichtig und so toll, dass in dieser schnelllebigen Zeit, in der man dann noch auf Smartphone und noch bei TikTok und noch irgendwie dies und jenes, einfach auch mal Begegnungen die Möglichkeit gibt, zu entfalten, also so Begegnungen zu erleben mit einem Lächeln irgendwie, ne? Und wenn es auch nur ganz kurz ist. Deshalb finde ich es total schön, Tim, dass du das so erlebt hast und hoffe, dass du da lange, lange, lange noch von zehrst. Denn solche Momente sind einfach, ja, sehr wertvoll, dass du sowas erleben konntest und dass du sowas da rausziehen konntest oder kannst.
Ja, auf dieser Ebene noch eine letzte Erkenntnis, die ich da für mich gesammelt habe, die aus meiner eigenen Genese und Geschichte mir da sehr, also mir sehr wichtig war. Im Moment fotografiere ich ja eher Menschen, die nicht so im Scheinwerferlicht stehen und die freuen sich. Und ich habe das Gefühl, hey, da sind Menschen, die freuen sich wirklich. Für die ist das was Tolles, wenn ich die nach einem Foto frage. Und da geht die Sonne auf und alles ist schön. In der Regel fühle ich mich immer eher so als Bittsteller und es ist, ja, komm, ja, dann mach dein Foto, aber dann ist auch wieder gut, ne? So, so und jetzt, habe ich vorgestern einen Herrn gefragt, mit dem ich auch was machen. Also, sind Sie etwa Profifotograf? Und er hat gestrahlt wie so ein kleiner Junge. Oh, und ja, dann machen wir aber hier den Laden zu und so. Also, er war richtig aufgeregt, ne? Und dann ist, ach, wie schön, ne? Und das macht richtig Bock, als wenn man jetzt hier den wieder zum 100. Mal denselben fotografiert und der einfach, ja, komm, jetzt ist auch wieder gut und hau ab jetzt hier. So überspitzt dargestellt und das gibt einem viel mehr und das macht richtig, richtig Spaß und da merkt man halt, was du sagst, dass auch so ein Lächeln halt auch dann ansteckend ist.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Fotos. Aber eine Frage noch vorweg, wie groß war die Gruppe an Menschen, mit der du dich da bewegt hast?
Ich weiß nicht, ob alle da sind, manchmal sind die auch auf Reisen. Ich glaube, da leben 12 Mönche. Und Ostern ist immer eine Zeit, wo man, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, ist alles nur sehr gefährliches Halbwissen, was ich jetzt sage, wo man auch so eine Testphase machen kann im Kloster, um das Mönchleben ein bisschen, um da mal reinzuschnuppern. Deswegen war da noch ein Herr, ein Student aus dem Ruhrgebiet, der über Ostern da war, um sich das mal anzugucken, wie es ist, da in das Mönchleben einzutreten. Und wir waren 12 Menschen und zu der Frage, dass Alex, was du gesagt hast, dass das Licht auf den Bildern schön ist, das ist mir auch aufgefallen. Also da kann man eigentlich nur bei jedem Bild gewinnen, weil das Licht überall wunderschön ist, egal ob in dieser Kirche oder in diesen Gängen, das ist ja alles lichtdurchflutet. Und mir wurde das so erklärt, dass man da, für die ist das, also Schätze und Wertümer gibt's nicht, aber dafür Licht. So, und das ist halt das der Ausgleich und das ist denen wichtig, dass das dann alles schön hell und beleuchtet ist. So, jetzt kann ich zu den Fotos kommen. Ja, also das ist für mich war, wie gesagt, mehrere Herausforderungen. Wie darf ich fotografieren, dass ich jetzt den Pater nicht dazu nötige, etwas zu machen, was er eigentlich nicht will und er sich selbst darstellt, aber trotzdem auch die Abläufe nicht zu stören und nicht zu nah dran, aber auch irgendwie schon ein Reportagestil, ja, und das ist jetzt so mein Kompromiss, den ich gefunden habe. Ich habe auch noch mal am letzten Tag freundlich gefragt, ob ich irgendjemanden gestört habe. Gott sei Dank nicht, zumindest hat es mir keiner gesagt, und die Mönche müssen ja eigentlich ehrlich sein, deswegen glaube ich das dann auch mal. Und ja, das war total spannend. Wir haben dann auch eine Führung gemacht, und im Rahmen dieser Führung sind dann halt die Bilder entstanden, wo er ein bisschen beweglich war, und wenn er halt über sein Leben als Mönch gesprochen hat, hat er auch sehr, sehr viel gestrahlt. Da ist auch das erste Bild entstanden. Ich wünschte, ich hätte ihn da anders erwischt, weil ich da so ein bisschen heimlich fotografiert habe in dem Moment. Und das hat er, glaube ich, gar nicht so mitgekriegt. Wird er mir auch nicht übel genommen haben, hoffe ich. Und deswegen muss ich da gucken, dass ich da einen Anschnitt wähle, der trotzdem irgendwie ein spannendes Foto hat, obwohl das eigentlich so im Großen und Ganzen, wie ich das gemacht habe, eher so ein Unfall war. Und das erinnert mich so ein bisschen so an Luc Besson, Leon der Profi, so von der Anmutung. Und ja, das war zu dem Bild. Und das, was der David sagt, ja, das ist halt auch, ich fotografiere viel weitwinklig, so mit so Reportage immer 28, 35, so höher mag ich es nicht. Und dann muss man halt irgendwie auch um die Gegebenheiten gucken, ne? Und dann muss man gucken, da darf keiner im Bild sein, irgendwie das Bild muss irgendwie so eine Ruhe ausstrahlen, und das ist wirklich echt herausfordernd. Und da ist mir auch echt viel passiert, wo ich sage, ah, Mensch, jetzt ist da einer, und dann, ja, gut, dass ich dann halt im Kloster mir viel Zeit nehmen kann, weil so beweglich sind die Herrschaften da nicht, wenn die beten. Wobei das jetzt die Momente waren, da habe ich auch dann viel Glück gehabt, und da muss man auch schnell funktionieren. Also jetzt bei dem Bild, was der David da gesagt hat, dass ich meine, ich mache das ja jetzt schon 2-3 Wochen, das Ganze, und dann sehe ich die Sachen auch ganz schnell. Oder baue mir so kleine Fallen. Also das heißt, so, jetzt wäre es schön, wenn da was passiert. Und dann lege ich mich da auf die Lauer oder provoziere halt Situationen, dass das dann, also gerade so im Fußball versuche ich dann auch oft immer so Szenen zwischen Fußballspieler und Bande, dass da irgendwie so eine Symbiose ergibt, oder draußen irgendwie mit Plakatwerbung. Also ich versuche da, habe das so jetzt die letzten Monate viel trainiert, und deswegen geht das ganz gut. Ja. Und das, was für den Pater ist die Osterzeit was ganz Besonderes. Deswegen habe ich auch nochmal zum Schluss dann die Motive der Ostermesse angehangen, weil er ja auch diese Testphase zu Ostern gemacht hat. Und das war total toll inszeniert. Also diese mit der Osterkerze und dem Osterfeuer, und dann ist zu Beginn nur Kerzenlicht in der Kirche, und das war wirklich, also aus Fotografensicht absolut herrliche Bedingungen.
Hast du also auch kein Stativ benutzt bei den dunklen Bildern?
Nein, 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 nein. Ich habe da bin ich viel zu ungeduldig für. Also ich mache nichts mit Stativ. Das funktioniert bei mir nicht. Also ja, ich kann mir auch nicht Zeit nehmen oder sowas. Bei mir müssen die Dinge sofort funktionieren oder ich fange an zu weinen. Also andere Möglichkeiten gibt's nicht, nur die beiden.
Ja, habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte nochmal nachfragen. Gut, ja, ich könnte dem stundenlang lauschen, auch wenn ich mit Religion nicht so viel am Hut habe, aber die Erfahrung, die finde ich schon ganz schön spannend. Und würdest du sagen, du warst außerhalb deiner Komfortzone?
Ich bin zwar aus dem katholischen Haushalt, und bei uns wurde auch abends, morgens gebetet, und ich war Messdiener, aber ich habe mich dann irgendwann vor vielen Jahren davon so ein bisschen losgelöst. Und deswegen war es auch so eine Reise in die Vergangenheit, was auch nochmal so ein bisschen herausfordernd für mich war, weil gerade aus dem Gottesdienst, das kam mir alles so bekannt vor, weil das einfach so einstudiert über Jahre. Und es war definitiv aus meiner Komfortzone, allein zu gucken, einen respektvollen Umgang mit allem zu schaffen, keinen zu stören, die Abläufe nicht zu stören, und ja, auch mit Menschen, also ich habe ja gerade schon angedeutet, der Pater Albert, ich habe mich da, das Gefühl hat er mich gegeben, das habe ich mir selbst gegeben, aber es war so schwierig für mich, so eine Herausforderung, weil ich ihn halt so intelligent empfand und da nur jedes zweite Wort gefühlt verstanden habe, dass man da sich dem misst, und ich habe da so unfassbar viel von mitgenommen. Das sind super intelligente Menschen, die ganz viel, was aus Mental Health jetzt gerade so stammt, dieses Meditative, was ja früher schon gelebt wird von den Mönchen. Und das ist halt eine ganz spannende Sache, das möchte ich noch erzählen, Das sagt der Pater Alban, hat uns erzählt, dass wenn er abends ins Bett geht, gibt er all seinen Kummer und all die Gedanken dann dem lieben Gott ab. Und dann sagt er so, der kann auch was machen, der ist ja allmächtig, dann muss ich mich da nicht drum kümmern. Und dann sind die Sorgen weg und dann steht er morgens mit einem blanken Geist auf. Und das finde ich auch schön. So, dann, wie toll ist das einfach, abends all seine Sorgen irgendwo reinzupacken und abzugeben. So, und dann sagt er, Herr Kramer, ich bin nicht Atlas, ich muss nicht die Last der Welt tragen, ich gebe die ab, dem lieben Gott, der kann auch was machen und dann ist gut. Und wie schön ist das? Einfach so, und das versuche ich jetzt einfach so abends, so jetzt mache ich hier Tabula Rasa, ich gebe jetzt hier meine Sorgen ab, an wen auch immer. Und dann, das ist es, wenn mir das irgendwann gelingt und dann kann ich in Ruhe einschlafen. Also es gibt halt, wenn man sich mit Menschen unterhält, kann man ganz viel lernen, wie die, was sie für Strategien haben, wie die mit ihren Sorgen und umgehen und dann kann man für sich was mitnehmen, ja, wenn man möchte.
Letzte Frage noch, weil du mit dem Thema auch gearbeitet hast. Spielte Einsamkeit eine Rolle?
Ja, genau. Das war der Hauptaspekt, warum wir uns da mit den Leuten getroffen haben. Und weil das ja eine gewählte Form des Alleinelebens ist und wir das mal beleuchten wollten, weil geschichtlich der Mönch, die Anfänge sind ja, dass ein Mönch alleine leben soll, in kompletter Einsamkeit. Und er dann aber dann festgestellt wurde, dass das so nicht funktioniert. Und auch das Wort Mönch, ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, kann man ja von Einsamkeit so ein bisschen ableiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Und das haben wir uns angeguckt und es war sehr, 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 sehr spannend. Auch wie man da miteinander, also es ist ja eine Gemeinschaft bestehend aus 12 Leuten, die nicht so viel miteinander reden. Und trotzdem, wie entsteht da Gemeinschaft? Und das Spannende, was wir herausgefunden haben, was im Gespräch gesagt wurde, dass sie gar nicht mehr so alleine sein können, wie sie es gern würden, weil die ja so präsent sein müssen. Ne? Die müssen jetzt hier Social Media und hier und da, also die ganzen Geflogenheiten unseres Alltags, die kommen da auch und die sagen, hey, Mist, wir müssen das alles machen, aber wir würden ja viel gern noch mehr alleine sein. Also das fand ich eine total spannende Perspektive.
Ja, ich hätte noch 10 mehr Fragen, aber ich glaube, wir müssen mal weitergehen. Weil ich finde es unheimlich spannend und man sieht das ja auch, das Thema Einsamkeit an den Bildern, finde ich. Weil du ganz die meisten Fotos ja immer nur eine Person zeigen. Okay, die hast du natürlich auch verfolgt, klar. Gut, David, du hast noch was.
Ja, ganz kurz nur, das ist ja ein Projekt, das Tim ins Leben gerufen hat, Eigenpunkt Bochum. Und in der Caption steht eben auch, dass der Pater Alban eben auch Protagonist für diese Eigenpunkt Bochum-Reihe ist. Das heißt, es gibt auf der Website mit Sicherheit auch eine Geschichte zu ihm zu lesen. Also wenn euch das interessiert, dann checkt das aus. Auch das findet ihr in den Shownotes. Es sei denn, Tim legt jetzt sein Veto ein und sagt, stimmt gar nicht, was du da erzählst, aber ich glaube, so ist es.
Es kommt in Bälde. Aber da gibt es auch auf jeden Fall Geschichten, die sich, wenn man sich für das Thema interessiert, gibt es ja genug Geschichten.
Sehr gut. Das werde ich dann auch mal in Zukunft tun, wenn das dann da ist. Hüpfen wir zum nächsten Thema. Und zwar hatte David vor einigen Wochen oder Monaten schon eine neue Rubrik ins Leben gerufen, die sich um klassische Fotos dreht. Richtig, David?
Genau, wir haben das mal in Episode 71 ausprobiert. Wir haben das irgendwie übertitelt mit Classic Challenge und haben dann überlegt, ob wir nicht auch da unseren WTS-Podgrid Hashtag mit beleben. Wir hatten dort ein Schwarz-Weiß-Foto, ein berühmtes, genommen und hatten euch da draußen aufgerufen, versucht es doch mal nachzustellen. Es sind auch ein paar Bilder reingekommen, aber ich würde, bevor wir die Bilder demnächst mal wieder besprechen, einfach den zweiten Part dieser Klassikreihe gerne aufleben lassen. Und du hast da ja dann ein tolles anderes Bild zugefunden.
Ja, auch im Zuge der relativ kurzen Vorbereitungszeit. Ich hatte noch ein paar andere Ideen im Kopf, aber man soll ja auch einfach mal mit dem Flow gehen und wie auch mit dem Kameraequipment das tun, was man gerade in dem Moment fühlt, habe ich eins meiner Lieblingsbilder rausgesucht. Und soll ich es beschreiben? Denke ich mal an, ne? Gut, warte mal, ich muss mal kurz...
Beschreib es doch einfach, genau.
Genau, okay. Also, wir sind im Jahr 1911 auf einer Antarktis-Expedition. Und zwar sehen wir ein... Ja, Schwarz-Weiß-Bild ist es eigentlich nicht, sondern es ist auch ein Farbbild, aber mit sehr, sehr wenigen Farben, das aufgrund der Herstellungstechnik dementsprechend ist. Es handelt sich um Grotto in an Eisberg oder die Eisberggrotte. Ich weiß nicht, ob es da einen deutschen Titel für gibt. Und der Fotograf ist Herbert Ponting. Und zwar war das, ja, ein absoluter Pionier der Fotografie und vor allen Dingen auch Videografie. Und dieses eindrucksvolle Bild ist aus einer Eishöhle herausgeschossen. Die Öffnung ist ungefähr so tropfenförmig. Man sieht die Eiswände, rechts, links, oben, unten natürlich. Und in weiter Ferne sehen wir einen Rahsegler, der, ich weiß es nicht, kann es nicht genau erkennen, ich glaube, der ist noch nicht im Eis fest, sondern am Rand des Eisschelves geankert. Und das war, ist das die Terra Nova. Und zwar ist das Schiff der Amundsen, wollte ich schon sagen. Nämlich genau das Gegenteil von der Scott-Antarktis-Expedition. Und ja, das Bild, das kenne ich, glaube ich, schon sehr lange. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich als Kind schon. Weil das begleitet ja einen durch die Geschichtsbücher. Und wenn, vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen für Polarregionen interessiert, kommt man eher früher als später über diese Bilder oder auch die Arbeit von diesen Fotografen, die halt bei diesen Expeditionen dabei waren, über hinweg. Und wenn man noch mehr zu der Geschichte oder das Bild an sich natürlich erstmal beguckt und an sich noch mehr die Geschichte sich vor Augen führt, was Herbert Ponting eigentlich geleistet hat in vor ja 110 Jahren in sehr unwidrigen Bedingungen mit einer absoluten, ich will sagen, schlechten Technik. Es war schon ziemlich gute Technik, aber die Technik war einfach nicht dafür gemacht, um sie in diesen Gefilden zu benutzen. Nochmal vielleicht ganz kurz zum Bild erstmal zurück. Also das Bild macht mit mir was ganz Bestimmtes. Also ich habe sehr starke Gefühle oder Emotionen, wenn ich dieses Bild sehe, weil ja, ich weiß nicht, das durch den Schnitt, was es zeigt, gleichzeitig die Ferne und die Nähe der Grotte, es sieht sehr unwirtlich aus, aber auch wahnsinnig interessant zur gleichen Zeit. Und die verschiedenen Texturen, also du siehst, die linke Wand hat eine andere Textur als die rechte. Man kann schon ein bisschen erahnen, dass woher das kommt. Und dann siehst du ein bisschen vorne noch ein bisschen die Eisblöcke vor der Grotte liegen. Und man fragt sich halt, wie ist er da überhaupt reingekommen? Wie hat er es überhaupt gesehen? Da können wir uns gleich noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe da natürlich ein bisschen drüber nachgelesen. Und für mich ist es natürlich ein repräsentatives Poster, ähnlich wie wir das schon mal bei den Mondlandungsbildern hatten, für die den Entdeckergeist, der auch zu dieser Zeit herrschte, der auch nicht unproblematisch war, können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber halt um diese Gefilde einzudringen.
Ja, Wahnsinnsbild, was du da mitgebracht hast. Ich kannte es tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also ich habe das zum ersten Mal gesehen und bin total happy. Ist ja was ganz Besonderes, Dinge auch zum ersten Mal zu sehen, als wenn sie einem ständig über den Weg laufen. Das eine kann gut sein, das andere auch. In diesem Fall hatte ich diese erste Begegnung mit diesem Bild, als du es uns geschickt hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es macht auch komplett was mit mir. Und zwar dahingehend, dass ich einfach einen tiefen Respekt vor unserer Welt empfinde, vor der Erde, vor dem, was auch vielleicht sogar noch unerforscht ist. Ich glaube, das ist der Punkt, auf den du auch hinaus wolltest, dieser Entdeckergeist und in dieser Geist irgendwie alles zu wissen und alles erobern zu wollen als Menschheit ist irgendwie einfach auch nichts Gutes. Und in diesem Fall ist es sowohl Faszination als aber auch so dieses, ja, weiß nicht, ob das so cool ist, dass wir dann auch da waren, so, ne? Also wenn man jetzt auch, das ist jetzt die ganze Verschwörungstheorie, was in der Arktis los ist, wem gehört die Arktis, was sind dort für Schätze, wer bohrt da und sowas, das geht jetzt alles zu weit. Das ist ja im Prinzip mit der Anfang dessen, was wir gerade erleben. Nichtsdestotrotz ist das ein unfassbar krasses Foto und ich stelle mir vor, ich habe natürlich auch mir den Herrn Ponting angeguckt, der hat halt ein dickes, riesiges Dreibeinstativ am Start und eine unfassbar große Kamera, logischerweise, denn damals gab es eben noch keine kleinen transportablen Hosentaschenkameras, sondern das war immer irgendwie auch ein Akt, das aufzustellen. Wenn ich mir vorstelle, dass der in dieser Höhle in dieser Grotte ist und da seine Dreibeinstative irgendwie ins Eis kloppen musste, damit das Ding irgendwie einigermaßen steht und dann irgendwie nicht in Tim Kramer Manier, das muss jetzt schnell gehen, sondern das muss jetzt irgendwie einfach ein Foto werden und ich brauche meine Zeit dafür, dann stelle ich mir das gerade so vor, was das für ein Abenteuer war, allein dieses Foto zu machen. Und ich finde diesen Bildausschnitt einfach super, super spannend. Du hast schon die beiden unterschiedlichen Texturen angesprochen, der Grottenwände, links sehr glatt, rechts so rau, unnatürlich irgendwie, aber wunderschön auch. Und dann ja dieses Eis und dann die zwei Leute, die da stehen, auch das so eigentlich, wie kann denn das sein, dass der eine dann da mit dem Stock in Weiß steht und rechts davon steht halt ein Typ, der in Schwarz gekleidet ist, was einfach auch nochmal diesen Kontrast zwischen diesen Wänden und dieser Grotte irgendwie widerspiegelt und im Hintergrund eben dieses Schiff. Also es ist wirklich ein fantastisches Bild, Pionierarbeit damals, ganz fantastisch und einfach auch, ja, wichtig, dass jemand diese Fotos gemacht hat, so oder so wären wir wahrscheinlich dorthin gegangen, dass es dann aber dokumentiert ist, ist einfach auch ja, eine wichtige Sache, muss ich sagen. Tim, was macht das mit dir?
Also ich finde es zum einen spannend, weil ja, dieses Farbliche, ich habe mich gefragt, weil Alex gesagt hat, da sind auch Farben zu erkennen in dem Bild und dann habe ich kurz gedacht, dass ich da irgendwie eine Farbschwäche habe, weil ich sehe da jetzt nicht so viele Farben. Für mich ist das sehr monochron. Alex, oder? Wo habe ich da...
Ja, es gibt ja mehrere Versionen dieses Bildes oder es gibt diese mit Menschen und ohne Menschen, aber das Originalbild wurde halt mit diesem Pigmentdruckverfahren, das hat er verwendet und er hat absichtlich versucht, dort Pigmente reinzukriegen, um diese Farben, also Scott und Tom Ponting erzählen davon, dass es eine Symphonie von Grün, Blau und Lila war.
In der Wand.
Und das hat er halt versucht, teilweise nachzuahmen, was natürlich
Zu dem Zeitpunkt. Also ich sehe jetzt nur das Schwarz-Weiß-Bild und also zum einen, wenn ich mir das so angucke, finde ich es ein schönes Stilbild dafür, wie klein der Mensch doch ist im Vergleich zur mächtigen großen Natur. Finde ich, illustriert das für mich ganz schön. Ich finde es auch so, das mit der Höhle, das hat ja auch irgendwas Klaustrophobisches, auch wenn die Öffnung ja sehr groß ist und in der Ferne diese Weite, das Meer mit einem Schiff und was auch ein schöner, also für mich sind da ganz viele Kontraste in dem Bild zu erkennen, sowohl farblich als auch auf einer Ebene darüber. Da kenne ich mich leider mit der Fotografiegeschichte nicht so sehr aus, aber ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor. Du musst ja, glaube ich, dann auch ein bisschen länger belichten, dass das auch alles funktioniert. Und ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd dar. Und ich finde, je länger man da drauf guckt, umso mehr kann man da entdecken. So am Anfang war mein erster, was ist das denn, eine Welle? Und wieso kann die Welle sowas machen? Und dann muss ich, das ist ja gar keine Helle, das ist eine Höhle. Und es fängt halt immer an, dass ich mir immer mehr Fragen stelle, je öfter ich mir das angucke. Und was mich ein kleines bisschen ärgert, ist, dass das Schiff noch ein kleines bisschen weiter rechts, dann wäre es noch schöner vom Aufbau. Aber naja, man kann nicht alles haben. Aber es ist ein wunderschönes Bild, Alex. Vielen Dank, dass du das rausgesucht hast. Wirklich toll, fasziniert mich.
Ja, ich hatte keinen anderen Platz für seine Kamera gefunden, weil du, wie du schon sagtest, David, die ist riesengroß, lange Belichtungszeiten. Und man sieht einfach auch im Bildaufbau, wie er das schon schön beschrieben hat, er war halt eben auch ein Künstler. Also er war ein sehr avancierter Fotograf, nicht nur ein Dokumentarfotograf, sondern auch ein künstlerischer Fotograf. Das sieht man auch bei all seinen anderen Arbeiten, nicht nur aus der Antarktis. Also seine Aufgabe war natürlich zu dokumentieren. Rod Falcon Scott hat natürlich erkannt, er war schon ein paar Jahre vorher zu erkunden an der Antarktis und hat halt gemerkt, die brauchen Fotografen. Es ging halt auch darum, die müssen ja unheimliche Gelder aktivieren, um diese Reisen zu machen. Und so wie ich das gelesen habe, kamen die auch hochverschuldet wieder zurück. Ich meine, das war ja sowieso ein absoluter Fehler von Scott. Ich meine, der ist ja dabei draufgegangen bei dieser Mission dann. Und aber es ging halt eben auch darum, die Landschaft, die geografischen, geologischen Formationen, aber eben auch die Biologie zu dokumentieren. Ponting schreibt viel, dass er versucht hat, Pinguine zu fotografieren und Orcas und so weiter. Und und die Landschaft, wie wir es natürlich auch kennen, wenn wir uns in gigantischen Landschaften bewegen, hat auch was mit ihm gemacht. Also er hat sich weiterentwickelt. Er war übrigens auch der Erste, der portable Filmkameras hatte. Also portabel, vielleicht nicht mehr in unseren Dimensionen, sondern aber er war einer der ersten, der kleine Filmsequenzen aufnehmen konnten mit einer kleinen Kiste. Und da gibt's auch einen Film von 1924, der heißt The Great White Silence. Wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Ich glaube, jetzt im Zuge der Recherche habe ich gesehen, da gibt's dann auch irgendwelche Ausstellungen und auch teilweise Bücher mittlerweile wieder neue dazu. Da muss ich nochmal gucken. Und ja, die Technik war, ist halt dieses Carbon Print, dieses Kohledruckverfahren, unheimlich aufwendig. Der hatte einen kleinen Darkroom auf dem Schiff. Gletscherwasser hat er benutzt, um da durchzuwaschen. Die Kameras wurden nicht im Schiff aufbewahrt, sondern draußen, weil er gemerkt hat, durch die Kondensation fangen die schneller an zu rosten. Und irgendwie mit Graphit anstatt anderer Geschichten hat er versucht, diese mechanischen Teile in der Kamera ja am Leben oder am Laufen zu halten. Also absolut absolut irre, wenn man sich das überlegt. Und darüber hinaus noch die Geduld, David, wie du schon sagtest, das aufzubauen, das Licht zu messen. Aber er kam mit 1700 Fotoplatten nach Großbritannien zurück.
Aber schon spannend, in wie vielen Bereichen man da Expertise haben muss, ne? So für ein Foto, nicht so wie heute einfach den Knopf drücken, sondern im Bereich der Physik, Chemie, Kunst. Also es ist ganz viel, wenn du das so erzählst, lässt einen das sehr demütig zurück.
Deshalb war es lange, lange und völlig zu Recht ja auch ein Ausbildungsberuf, wo man genau diese Sachen gelernt hat tatsächlich, ne? Mhm.
Sehr gut, sehr spannend. Wie gesagt, als es darum ging, ein klassisches Foto, ist mir das mit als erstes eingefallen, aber da gibt's ja noch ganz andere und dann reden wir beim nächsten Mal wieder über was Neues.
Ich find's total cool, weil bei klassischen Fotos, gerade im Bereich Street Photography und so, da stolpert man tatsächlich ja immer auch über ähnliche Bilder und über ganz berühmte Fotos und auch über immer ähnliche Fotografen und Fotografinnen. In dem Fall, glaube ich, ist das ein Bild, was wahrscheinlich, hoffentlich die wenigsten kennen. Und deshalb vielen lieben Dank, dass du das rausgesucht hast. Ich finde es ganz klasse, sich da auch weiter zu belesen und auch nochmal vielleicht ein paar Links in die Shownotes zu packen, um da vielleicht auch auf diese 100 Jahre nochmal zurückzuweisen.
Ja, gerne.
Auf die 100 Jahre zu zeigen, genau. Ja.
Aber eigentlich wäre das mal schöner, das in so einem Museum zu sehen, in so einem richtig, ich sehe gerade noch so ein Bild von dem Herrn vor so einer riesengroßen weißen Wand und man sieht nur ganz, ganz klein eine schwarze Person mit einem Schlitten. Und wenn man das so als Druck so mächtig an der Wand, das muss schon abgefahren sein.
Voll. Ich war ja in dieser Ausstellung Das zerbrechliche Paradies in Oberhausen und da hingen ja auch unzählige Fotos und in richtig großen Formaten und das wirkt einfach ganz anders, ne? Und wenn es dann auch um solche Bilder geht, die berühren sollen, die einem nicht nur sehr deutlich zu verstehen geben, dass ziemlich viel gerade falsch läuft auf dieser Welt und zum Nachdenken anregen sollen, dann wirkt das natürlich viel besser, wenn man die Bilder einfach auch direkt vor sich sieht, vor ihnen herlaufen kann und so. Deshalb, also geht in Fotoausstellungen, geht in Ausstellungen, guckt euch die Bilder in groß an. Das ist enorm wichtig und eine total tolle Erfahrung, als sie nur irgendwie auf einem Monitor zu sehen.
Genau. Und Herbert Ponting, jetzt um das abzuschließen, war mitnichten der Einzige, der sowas gemacht hat. Da war auch, glaube ich, wie hieß der? Noch ein Name-Dropping. Frank Hurley ist, glaube ich, auch ziemlich bekannt, wenn man in diesem Gefilden forscht. Und da gibt es auch einige Fotografinnen. Also da gibt es noch einiges zu entdecken.
Mega.
Wollen wir zur zweiten Serie kommen von David?
Sehr gerne.
Gut, Tim, hast du Lust? Es ist auch wieder eine Serie, diese zu beschreiben.
Ja, also die Serie von David, wenn ich mir die so durchgucke, ohne mir den Text dazu durchzulesen, sieht es auf jeden Fall nach einem sehr mediterranen, maritimen Flair aus. Es zeigt einen Fischer, der in seinen Tätigkeiten sehr routiniert wirkt und ist bei seinen Arbeiten, man sieht ihn bei seiner, David hat ihn offenkundig auf eine Fischertour begleitet, mit dabei auch ein Eimer von Alpina Weiß, den ich absolut großartig finde. Und David war sehr nah dran. Und wenn ich mich durch die Reihe durchgucke, habe ich das Gefühl, dass das Miteinander immer besser wird von Motiv zu Motiv. So finde ich den Abschluss der Reihe am schönsten, wo man das Gefühl hat, dass die beiden Protagonisten, also der Fotograf und der Fotografierte, sich mit einem schönen, klaren Zuprosten. Und ja, ich weiß nicht, wo es war. Ich habe einen Verdacht, wo es war, aber es irgendwie weckt das in mir italienische Sehnsuchtsgefühle. Ich höre da im Hintergrund in meinem inneren Ohr jetzt Adriano Celentano, Azzurro, das blaue Meer, irgendwie, das ist einfach wunderbar. Es ist halt unfassbar schön zeitlos, vermutlich auch durch diese analoge Anmutung, die die Bilder haben, die dazukommen. Und es ist farblich sehr reduziert, finde ich, so dass das super stimmig ist und ist ganz toll. Ich kann jetzt hier schwierig ein bestimmtes rauspicken. Also ich würde jetzt das letzte nehmen, aber es ist eine sehr, sehr stimmige, schöne Serie. Ich wäre gern dabei gewesen. Es sieht noch eine Menge Spaß aus.
Ja, und es sieht vor allen Dingen auch sehr heiß aus, finde ich. Sehr, sehr heiß, weil du siehst eigentlich kaum Wellen auf der See. Also der Seegang ist relativ mild, aber es kann natürlich auch in der Bucht gewesen sein. Ich finde die Serie auch ganz, ganz toll, die Farbgebung und auch das Licht. Wunderschön. Keine langen Schatten. Und wie Tim da schon sagt, was auch besonders an dieser Serie ist, dass nicht nur das die Person vor der Kamera Teil der Story ist, sondern auch der Fotograf, wie du es schon angedeutet hast, Tim. Man sieht das eindeutig, diese Interaktion, die nicht auf allen, aber auf einigen Bildern, die es auch doch auf einigen Bildern gibt. Und ja, ich frage mich, wie lang dieser Trip natürlich gedauert hat. Und das habe ich jetzt beim zweiten Durchgucken erst geguckt, gesehen, dieses eine Bild mit dem Fisch und der Möwe. Und dann habe ich erst gefragt, was diese Linien sind. Dann sehe ich natürlich, dass es das Netz ist. Dass David den Fischer beim Nachschauen seiner Netze begleitet hat. Und mich würde natürlich interessieren, wie sie ins Gespräch gekommen sind und warum er ihn aufs Boot mitgebeten hat und wie das so funktioniert. Es scheint auch nicht so weit von der Küste zu sein, wenn man einige Bilder sieht. Bist du doch relativ nah dran. Aber wie gesagt, ich komme auch wieder zurück zur Farbgebung und dem Licht auch hier. Dieses Weiß, dominierende Weiß und Blau, schon ziemlich stark. Und dieser analoge Touch, wunderschön. Ich hoffe, du hattest einen Hut auf und warst gut eingecremt.
Ja, ohne Hut sieht man mich ja relativ selten oder ohne Cappy tatsächlich. Ja, vielen Dank, dass ihr das so beschrieben habt. Das ist für mich eine ganz tolle und wichtige Serie, die ich jetzt gerade erst gepostet habe. Ich meine, ich hätte da schon mal hier im Podcast zwei Sätze zu verloren, aber ich habe mir wirklich Zeit genommen, auch die Bilder zu bearbeiten, nochmal ruhen zu lassen, mir dann nochmal anzugucken, weil es einfach für mich eine ganz tolle und wichtige Serie war, weil diese Begegnung ganz besonders war. Das ist auf der Insel Sres, was Kroatien ist. Also Italien ist nicht ganz richtig, wobei die Länder auch nicht so unterschiedlich sind. Beide grenzen ja an die Adria, ein Meer, was nicht sonderlich durch hohen Wellengang bekannt ist. Also die kann schon auch mal ruppig werden, aber in der Regel ist das Wasser eher genügsam, sag ich mal. Und es war wie folgt, ich saß morgens in unserem Urlaub, bin ich immer der Erste, der aufsteht und dann auch der Erste, der irgendwie Kaffee macht für meine Frau und mich, während sie noch vielleicht ein bisschen liegen bleibt und die Kinder langsam irgendwie sich aus dem Zelt pellen, nutze ich meistens morgens dann so die 20, 25, 30 Minuten in der Hängematte und setz mich dahin oder leg mich dahin und guck aufs Meer und lass einfach meine Gedanken irgendwie schweifen. Und das sind ganz schöne Momente in der Regel. Und eines Morgens sah ich dann an dieser Küste, an unserem Campingplatz, dieses Schifferboot oder Fischerboot, ein Batana-Boot. Das sind so kiellose Boote, die eben nah ans Ufer können, weil die Küsten in Kroatien schon sehr ruppig und sehr steinig sind, sehr scharfkantig und die Fische aber auch da im etwas seichteren Gewässer sind und dort auch eben dann leicht zu fangen sind. Und ich sah dieses Boot und ich sah auf dem Boot ihn und zwei andere Leute. Und dann dachte ich echt nur so relativ schnell, ach Mensch, irgendwie, wie geil wäre es, wenn ich den einfach mal begleiten könnte. So, das, da hätte ich so Bock zu. Einfach Mäuschen spielen, so wie Tim das im Kloster gemacht hat. Einfach dabei sein und das festhalten, was er da nicht tagtäglich macht. Der geht eben Fische fangen, wenn er das braucht. Also sind komplett zum Eigenbedarf in Anführungsstrichen. Da werden auch keine Fische irgendwie getötet, die aus Spaß gefangen werden oder so, sondern es wird alles, alles was essbar ist, wird gegessen. Und naja, und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das? Wie komme ich da dran? Und dann habe ich erst auf dem Campingplatz gefragt, weil dann die zwei Leute, die auf dem Schiff waren, sind dann ins Wasser gesprungen zum Campingplatz. Und dann dachte ich, ja, das müssen ja Touristen sein. Vielleicht kann man einfach mal fragen. Und dann habe ich im Tourist Board des Campingplatz gefragt. Und die haben dann in der kleinen Stadt nachgefragt. Und dann kam relativ schnell ein Kontakt zustande. Und es stellte sich raus, dass der Fischer Libero heißt. Italiener tatsächlich. Der ist aber verheiratet mit einer deutschen Frau, die kurioserweise aus der Nähe von Köln kommt. Und also manchmal denkt man auch echt so, das kann alles nicht wahr sein, wie klein die Welt ist. Und dann war es relativ schnell so, dass ich seine Nummer hatte und dann habe ich ihm das gesagt, was ich vorhabe. Und dann sagt er, ja, morgen und übermorgen ist das Wetter nicht so gut oder sind die Wellen nicht so gut, aber der Tag danach, wenn du Bock hast, sei um 6 Uhr im Hafen und dann geht's los. Und er hatte am Abend vorher, das ist der einzige kleine Wermutstropfen, den ich da habe, am Abend vorher natürlich die Netze ausgelegt. Da wäre ich schon auch gerne dabei gewesen. Das hatten wir aber gar nicht besprochen. Aber das kann ich ja dieses Jahr machen. Und ne, dann haben wir uns, ich bin dann mit dem Kickboard vom Campingplatz da in das kleine Örtchen gefahren. Er wartete da, das ist das erste Bild, er wartete da schon so auf mich und dann sind wir los. Es war, ich glaube, kurz vor 6 oder sowas und dann ging dieses kleine Schiffchen auf Reise mit mir. Und wie sollte es anders auch sein, in der Ferne sprangen dann Delfine noch rum. Die konnte ich nicht mit fotografieren, weil ich nur meine 23 mm drauf hatte. So weit ging dann das nicht. Ja, und dann habe ich ihn einfach begleitet auf dem Weg dort hin zu seinen Netzen, haben ein bisschen gesprochen miteinander, er hat ein bisschen erzählt, was er so macht, warum er das macht, wie sein Leben ist. Und ich habe dann gesagt, du pass auf, mach einfach das, was du immer machst und ich versuche dir zu helfen, wo ich dir helfen kann. Möchte aber eben auch die Fotos machen. Und ja, das ist dann dabei rausgekommen. Wir haben dann in der Nähe unweit unseres Campingplatzes auch tatsächlich vor Ort gelegen oder an Anker gelegen, so dass meine Kinder und meine Frau uns sehen konnten und uns winken konnten. Und ja, es wurde immer heißer. Es war wirklich richtig, richtig warm. Dann so gegen 8:30 waren wir dann immer auch noch zu Gange. Die Netze wieder reinholen, die Netze wieder vernünftig zusammenlegen, schon mal die Fische auch zu bearbeiten. Auch da durfte ich bei helfen. Dann sind wir irgendwann ich weiß gar nicht, 9 oder so wieder Richtung Hafenstädtchen gefahren und dann sagt er, komm, das haben wir so gut gemacht, jetzt gibt's einen kleinen Grappa. Und ich hatte noch nichts gefrühstückt, logischerweise und nichts und hab gedacht so, okay, das erste am Tag ein Grappa. Muss man auch wollen, aber ja.
Hast du dich gefragt, ist denn schon Spieltag?
Ja, genau. Nee, und das war wirklich, wirklich wundervoll und ganz tolle Momente. Und den Fisch habe ich dann auch noch am Campingplatz weiter sauber gemacht und ausgenommen und abends auf den Grill gelegt. Und dann war irgendwie auch eine ganz wundervolle Erfahrung, den Fisch, den man dort dann auch sich gejagt hat sozusagen, den dann auch zu verzehren und einfach, ja, dann den Kreislauf so zu beenden. Und das war wirklich sehr, sehr schön, sehr wundervoll. Ein ganz toller Mann, ganz herzlich, ganz offen, ganz, ganz fröhlich. Das ist wirklich eine Serie, die mir viel bedeutet und es gibt noch viel, 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 viel mehr Fotos. Ich werde dazu auch mal bei Behance was hochladen, auch nicht nur in 4:5, sondern auch in ein bisschen mehr Landschaft und ein bisschen mehr Meer zeigen und so. Aber ja, das ist eine Serie, die mir sehr am Herzen liegt.
Ich finde, das sieht man sofort und wie du darüber redest, wird das einem sofort klar. Hast du ihm dann vor, ein paar Bilder mitzubringen in den Sommer?
Ja, tatsächlich. Also ich habe vor, so 2, 3 Fotos auszudrucken, eins vielleicht auch ein bisschen größer. Die Frage ist halt, ich weiß ja, wie die Kroaten ticken, so, die hängen jetzt kein Bild von sich im Boot auf, weil das halt für sie Alltag ist. Das wäre so, als wenn, keine Ahnung, ich ein Foto von mir im Auto auf dem Weg nach Köln aufhängen würde, so, ne? Aber vielleicht sind da 2, 3 Fotos dabei, die er dann doch schön findet und oder vielleicht auch für seine Enkel oder wie auch immer, mal gucken. Aber ich bringe ihm auf jeden Fall was mit, ja.
Ach, warum nicht? Warum gehst du wirklich davon aus, dass er sagen würde, dass so ein Bild von sich, das sind doch schöne Bilder, die ihm, der sieht doch sehr glücklich und zufrieden aus. Ich weiß nicht, ob du bei der Autofahrt auch so aussiehst.
Oberkörperfrei häufig, ja.
David, ich habe mir 2 Fragen noch gestellt.
Bitte.
War da noch eine andere Person mit bei?
Ja.
Okay.
Da kam noch eine andere Person dazu, die kam dann tatsächlich von der Küste, das war sein Schwiegersohn, der kam dann noch reingesprungen und hat ihm vor allem beim Entheddern der Netze geholfen.
Mhm. Und wie bist du vorgegangen, als du dir deine Instagram-Serie gebastelt hast? Hast du dir deine Dramaturgie überlegt und wie hast du die Motive zusammengesetzt?
Absolut richtige, berechtigte Frage. Dramaturgie war für mich chronologisch, so, ne, so wie du es beschrieben hast, vom Aufschlagtreffen im Hafen bis hin dann nachher zum Anstoßen mit dem Grappa und die Arbeit zwischendurch. Was die Reihenfolge dann angeht, warum ich welches Bild in groß und welches in so einer Vierer-Kombo gewählt habe, das lag einfach tatsächlich so ein bisschen am Setzen. Ich habe viel rumprobiert, welches Bild ich in groß haben möchte, welche Bilder irgendwie gut auch zusammenpassen in so einer Viererkomposition, welche dann einfach auch so eine Art Szene setzen sollen, dass man weiß, wo man ist irgendwie. Und genau, das habe ich mir vorher überlegt, da habe ich ein bisschen rumprobiert und eins meiner Lieblingsbilder auch ohne Libero drauf ist zum Beispiel das, was Alex auch beschrieben hat, wo die Möwe drauf ist, wo man so wo durchs Netz fotografiert und oben links in der Ecke der Fisch noch ein bisschen in die Kamera grinst. Also das ist die Dramaturgie und die Idee, wie ich es aufgebaut habe.
Hat das einen bestimmten Grund, warum der Schwiegersohn nicht auf den Fotos ist?
Ja, weil ich es nicht erklären wollte. Es war eine Serie sozusagen zwischen Libero und mir. Ich glaube, man erkennt ihn auch, also der Fisch im gerade eben beschriebenen Bild mit der Möwe, der wird von dem Schwiegersohn gehalten. Ansonsten sieht man ihn, glaube ich, einmal im Anschnitt mit der Sonnenbrille.
Genau, deswegen kam die Frage auf.
Genau, das ist er. Aber ich wollte nicht noch zu viel andere Seitenstränge aufmachen. Mir war es wichtig, dass es um Fische geht, um die Arbeit eines Fischers und um eben Libero.
Ja, komplett einleuchtend. Ja. Super Serie. Kann ich total verstehen.
Ich habe noch so 2, 3 ganz coole Fotos gemacht, wie dann eben der Schwiegersohn so eine verspiegelte Sonnenbrille auf hat und man sieht dann Libero durch die verspiegelte Sonnenbrille und die Adria sehr, sehr weitwinklig und so. Aber die Fotos kommen dann irgendwann nochmal demnächst bei Behance.
Ja, schon praktisch, da ein Boot zu haben. Ist das sein Boot?
Das ist sein Boot, ja, klar. Ja.
Aber da sieht man, wie schön das Licht morgens ist, ne?
Unfassbar, ja. Also wirklich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang in Kroatien an der Adria ist einfach ein Traum. Und wie du auch sagst, so in dem Zusammenspiel auch mit dem Meer und diese Farben, die sind halt auch so, ne? Also du, das ist, wenn ich das so sehe, bin ich direkt wieder vor Ort und empfinde es genauso und fühle es und rieche es auch. Ich rieche das Salz im Meer, ich rieche den Fisch, ich rieche den Diesel von dem Zweitaktmotor dieses kleinen Bootes und das ist irgendwie ganz, ganz schön. Und dazu dann die Zikaden an den Bäumen, die Geräusche, die noch dazukommen, alles schon wirklich ist wie Heimat für mich auch, so ein bisschen fühlt sich das an, weil ich einfach auch sehr häufig dann dort bin.
Kurze technische Frage, die Fische wurden direkt auf dem Boot auseinandergenommen, also ausgenommen?
Ja, also zum Großteil, wir haben dann ein paar, hat er mir noch so mitgegeben, die habe ich dann eben noch am Strand selber ausgenommen, aber der Großteil, ja, wird halt dann direkt vor Ort gemacht, ne?
Ja, klar. Wunderschön. Ja, tolle Serie. Vielen Dank, lieber David, dass du sie mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Dann kommen wir zur letzten Sektion des WTS-Podcasts. Und das sind die Kurzinspirationen oder Kurzinspo. Da ihr jetzt so viel geredet habt, kann ich ja vielleicht anfangen. Und zwar habe ich auch wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar von einer Fotografin. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt hoffentlich nicht botche. Evgenia Arbogaeva, eine russische Fotografin, die eigentlich aus Sibirien, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kommt sie vom Nordmeer an in Russland, lebt aber, glaube ich, schon lange nicht mehr dort. Sie ist da weggezogen und hat durch die Fotografie wieder Kontakt mit ihrer alten Heimat aufgenommen. Sie ist dann mit einem Eisbrecher vor ein paar Jahren, noch bevor die politische Situation so heikel war wie jetzt, ist sie das russische Nordmeer abgefahren, hat verschiedene Orte besucht und fotografiert im Auftrag oder zumindest finanziert von National Geographic und hat auch ein Buch herausgebracht, das nennt sich Hyperborea, Stories from the Arctic. Ebenso ähnlich wie bei Ponting eben auch, zeigt es halt diese surreale Schönheit dieser doch sehr extremen Landschaft und den Lebensbedingungen der Menschen dort. Das Buch ist aufgeteilt in 4 Stories über Menschen oder ein paar von Menschen, die an verschiedenen, ganz verschiedenen Orten entlang dieser langen Küste leben. Aber das verbindende Element ist eben dieses Nordmeer, an dem sie leben. Und sie hat an den verschiedenen Orten mehrere Wochen verbracht und eben verschiedene Fotoserien dadurch geschossen. Und ich will jetzt eigentlich keine bestimmten Fotos rauspicken, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aber mir vor allen Dingen gefällt das 4. Chapter ziemlich gut. Dixon, dort fotografiert sie die Stadt in der Nacht bei Nordlicht. Und eigentlich ganz selten das Nordlicht selber, sondern wie das Nordlicht von den Gebäuden und Objekten und so weiter reflektiert wird. Also es sieht sehr surreal und outworldisch aus, aber strahlt auch eine gewisse Wärme, eine gewisse Simplifikation aus und faszinierend. Das Buch kann ich nur empfehlen. Da gibt's auch einige Videos drüber und sie hat jetzt auch einen Film rausgebracht, den habe ich mir selber noch nicht angeguckt, wie hieß der noch? Haul Out. Da geht's um die Seeelefanten, die bedroht sind, und der war auch jetzt dieses oder letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, für den Oscar nominiert.
Ja, super faszinierende Fotos, total. Ich find's immer schön, wenn du diesen Touch mitbringst, der so weit weg ist von uns, aber so nah bei dir und dein Ding ist, mit dem du dich beschäftigst. Das ist total, total wertvoll irgendwie, um einfach den Horizont zu erweitern und ja, solche Dinge sich auch anzuschauen. Ganz faszinierende Fotos, ganz surreale Bilder. Ich habe einmal durch ihren Feed gescrollt, da gibt es ein Foto, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Da ist sie auf dem besagten Eisbrecher und da fotografiert sie dann in der Kabine oder draußen eine Mitpassagierin, so ein blondes, sieht aus wie ein Mädchen, und die hat einfach auf ihrer Hand einen Schmetterling und das sieht so surreal aus, weil ich meine, wo soll da denn irgendwo ein Schmetterling herkommen plötzlich? Faszinierend, also ganz, ganz krasse Fotos.
Welches Bild war das? Weil sie hat nämlich auch eine Schmetterlingsserie gemacht in Afrika, glaube ich. Nicht, dass das durchmischt ist.
Das sieht Arctic Ocean, sieht's aus.
Ah, okay.
Das Bild in ihrem Feed, 8. Reihe, das mittlere Bild. Man sieht Meer und ein kleines Schiff. Und das ist ein Slider und da ist es dann das 4. Bild.
Krass, ja. Ja, ja.
Man sieht die Außenhaut des Schiffes, dieses rot-rostige, die großen Muttern und keine Ahnung, was da alles zugehört, was so ein Schiff zusammenhält. Und da sitzt halt ein Mädchen auch in so einer Fotografie. Also der Edit ist auch so, dass es auch sehr alt sein könnte, dieses Foto. Sehr farbreduziert, und da sitzt eben dieses blonde Mädchen, diese blonde junge Frau, und die hat einfach einen schwarz-gelben Schmetterling. Es kann natürlich auch eine Haarbrosche oder irgendwas sein.
Ja, das
so, aber
ich auch.
Ja, aber es sieht trotzdem surreal aus, finde ich.
Es fängt einen sofort ein, ja, absolut.
Ja.
Cool, schöne Bilder.
Verlinken wir. Gibt's auch, wie du schon sagtest, Tim, einen schönen Instagram-Feed zu. Nächste Inspiration, David.
Ja, das bin ich. Ich habe mitgebracht ein YouTube-Video, was ich tatsächlich auch noch nicht in Gänze geschaut habe. Das ist von dem Account Word on the Street. Kannte ich vorher noch nicht, wurde mir algorithmustechnisch ausgespielt. Und das Video heißt Fill the Frame Documentary. Und da geht's
darum, da sind verschiedene Street-Fotografen begleitet worden, die erzählen, was für sie Street-Photography ausmacht. Und allein die ersten 5 Minuten, da sind so viele Bilder, so viele Fotos, so viele Momente, bei denen ich mich total inspiriert gefühlt habe. Ich gedacht habe so, ah ja, wow, krass, verstehe ich. Ah ja, geil, super gesehen. Ich denke einfach, so ganz super geschulte Augen, Leute, die das einfach sehr häufig, sehr, sehr konsequent machen, eben in diesen Frames zu sehen und zu denken. Dieses Video inspiriert mich, das dauert über eine Stunde und ich freue mich jetzt heute Abend vielleicht wahrscheinlich nicht mehr, aber es die Tage einfach fortzusetzen und mir weiter anzugucken. Und das verlinken wir hier auch. Wenn ihr das ähnlich fühlt, dann freut euch auf 60, 61 Minuten tolle Street Photography.
Oh ja, ich sehe. Super. Ja, es ist immer gut, solchen Leuten über die Schulter zu gucken und ich finde es immer gut, wenn das dann gelungen auch filmisch festgehalten wird und auch dementsprechend lang ist, nicht nur 10 Minuten oder sowas.
Voll.
Tim?
Ja, meine ist ein bisschen banal und albern jetzt im Vergleich zu euren, aber bei mir ist es tatsächlich mein Hund und zwar Finis habe ich letzte Woche, als ich mit ihm spazieren gegangen bin, finde ich es einfach großartig, mit welcher Freude er immer die ein und dieselbe Strecke abläuft und immer was Neues entdeckt. Und deswegen habe ich mir jetzt zur Herausforderung gemacht, auch auf den Strecken Sachen zu fotografieren, die ich noch nie fotografiert habe und auch neue Sachen zu entdecken, wie mein Hund, mit denen ich, die ich vorher noch nicht so wahrgenommen habe. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich möchte jetzt ein bisschen versuchen, den morgendlichen Spaziergang so wie mein Hund wahrzunehmen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das hat mich inspiriert.
Voll gut, das erinnert mich total an Jesse Driftwood. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber kennt. Ist ein ganz verrückter Typ, den ich so in meiner Anfangs-YouTube-Suchtphase sozusagen sehr, sehr, sehr geliebt habe. Der hat angefangen, ähnlich wie du das jetzt empfindest, der hatte auch immer denselben Weg zu seinem Office und hat immer versucht, ihn anders zu gehen. Also dann hat er sein Skateboard mal mitgenommen, dann hat er sein One-Wheel mal mitgenommen, dann ist er mal über den einen Baum gesprungen oder ist irgendwelche bestimmten Strecken nur irgendwie auf Mauern gegangen und sowas und hat immer versucht, denselben Weg irgendwie anders zu absolvieren, anders zu entdecken und das dann irgendwann auch fotografisch beziehungsweise videografisch festzuhalten. Das ist einfach sehr, sehr cool. Ja, wenn man irgendwie in Routinen feststeckt, ist genau das der richtige Hebel, um irgendwie sich wieder neue Inspiration zu holen.
So sieht's aus, ja.
Ja, ich bin Tim, ich bin dir sehr dankbar über dieses Beispiel, weil die meisten Fotos machen wir sowieso in unserer Umgebung und es ist nochmal gut, dass du das echt unterstreichst, weil diese Inspiration ist ja oft in der Umgebung, die wir sind und die wir dann im verschiedenen Licht, bei verschiedenen Tageszeiten einfach sehen. Und ich habe auch letztens mal überlegt, wenn ich meine Fotos oder auf eine Map plotten würde, die meisten wären eh um unser Haus herum oder halt in unserer Gemeinde, im Kreis, im ja, so ist es halt. Die wenigsten machen wir auf den ganz, so viel reise ich nämlich auch nicht, aber wenn dann, ja natürlich. Aber gehst du dann einen Loop oder ist es so ein Hin- und Rückweg?
Ja, also ich gehen jetzt gerade neue Wege, Brunchen und ich und was er nicht so geil findet, weil er möchte lieber bei Bewerten bleiben, aber wenn dann alle, alle oder keiner. Und jetzt habe ich auch schon ein paar Sachen, die ich cool finde, aber die Umstände waren noch nicht so cool und es wird die nächste Zeit viel Bochum-Hammel-Content geben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das werden wir dann sehen, aber müssen wir durch einmal. Der Hund ist schuld.
Wo war der Hund eigentlich, als du im Kloster warst?
Der wurde hier durch die Gegend gereicht.
Okay.
Ja, leider, leider. Aber er darf mit in die Kirche. So, das habe ich ausgecheckt. Und da man da wunderbar mit dem Hund spazieren gehen kann und auch so gut spazieren gehen kann, werde ich mal mit dem Hund auch nochmal in der Kirche bestimmt vorbeischauen. In der Hoffnung, er benimmt sich da genauso gut, wie ich mich versucht habe zu benehmen.
So, da bleibt mir nur noch euch zu danken. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr so lange uns mit uns ausgehalten habt. Und ich verabschiede mich jetzt schon an diesem Punkt und möchte das letzte Wort eigentlich Tim und David überlassen. Tschüss.
Ja, nochmal auch an dich, Alex. Vielen, vielen Dank mal wieder. Absolut stabil durchgezogen, du Moderationsmaschine. Trotz widrigen Bedingungen. Ne? Hier keiner ist synchron und ist keinem aufgefallen, hätte ich es jetzt nicht gesagt.
Wird ja sonst auch langweilig.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke dir, Alex. Danke, Tim. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.